5 Vom wahren Bitten. Ich war wieder allein und überdachte das Geschehene, und da wurde mir Folgendes klar, stand deutlich greifbar mir vor der Seele. Mir wurde vor allen Dingen klar, dass ich alles Heil nicht durch sogenanntes Vertiefen, nicht durch Hinstarren und Denken an den Herrn, nicht durch lange phrasenhafte Lippengebete, Suche nach Worten und schönen Reden, sondern einzig allein durch festes Zufassen, durch freudige, eifrige Arbeit zu erwarten habe. Arbeiten im Dienste des Herrn ist bereits Gebet. Nur reden, um zu glänzen vor anderen, ist Zeit und gänzlich nutzlose Kraftvergeudung. Die höheren Geister liegen nicht im Staube, auf ihrem Angesicht, zu den Füßen des Herrn und beten ihn an, das wäre Götzendienst. Der Herr will fröhliche, ihm fest vertrauende Arbeiter, die Menschheit und sich selbst der Vollendung näher bringen, aber keine frömmelnde, Litaneien singende, in langen Gebeten sich ergehende Faulpelze, die da glauben, durch ihr verkehrtes Tun dem Herrn zu dienen, ihm wohlgefällig zu sein und sich einen Schatz im Himmel zu erwerben, alle diese sind faule Knechte, die ihr anvertrautes Pfund vergraben, anstatt damit zu wuchern. Aus diesem Grunde sind auch Klöster, Betgesellschaften und allerlei Kreise, die etwa durch träges Abwarten, der Herr solle ihnen geben, was sie verlangen, Irrwege, die nicht zum Herrn, sondern von ihm wegführen. Gewiss ist es nötig, dass sich die Seele erhebt und in dem Bewusstsein, dem Herrn zu dienen, nicht nur Stimmung, sondern heiße Liebe empfindet. Aber gerade diese Empfindung wird nur durch festes Wollen zur Pflichterfüllung, durch innige Freude an dem zu schaffenden Werke errungen, nicht aber durch Hinbrüten und Lauern auf die Gnade des Herrn. Die Zeit ist vorüber, wo das Aufgehen der Saat abgewartet wurde und das Blühen des Kornes lediglich Aufmerksamkeit, getreues Pflegen und Bewahren vor Wildschaden erforderte. Jetzt stehen wir am Beginn der Ernte, müssen das Korn schneiden, sammeln, in die Scheunen bringen, und dann, erst dann, wird es gedroschen, die Spreu vom Weizen gesondert und köstliches Brot aus dem feinen Mehl gebacken. Wer dieses Bild versteht, wird wissen, welche Stunde jetzt schlägt und wie sich die Welt in der zukünftigen Zeit gestalten wird. Alles das wurde mir jetzt klar und deutlich stand mir vor Augen, was ich zu tun hatte. Ja, es war einst eine Zeit, in der ich bereits ein Vorleben durchmachte. Es war nicht auf Erden, sondern auf einem Planeten, dessen Bewohner noch nicht so weit in der Willensfreiheit stehen wie die der Erde, die aber den Herrn erkennen und lieben, weit mehr als auf Erden, die auserwählten Kinder. In dieser Liebe stehend, wissen sie, dass der Herr nur diejenigen um sich versammeln kann, die seinen Spuren nachfolgen, die die härteste Willensfreiheitsprobe bestehen durch eigenes, zielbewusstes Wollen. Wer die Liebe in sich fühlt, glaubt, alles überwinden zu können im Dienste dieser seiner Liebe. Und so schien auch mir es leicht, ein Nachfolger des Herrn zu sein. Denn was kann einem fehlen, wenn man sich allein von dieser Liebe leiten lässt? So dachte ich und ahnte doch nicht, wie unendlich schwer diese Willensfreiheitsprobe ist, weil man dann alles neu erringen muss. Nur aus sich selbst heraus schaffen und arbeiten, ja, sogar die erst so glühende Liebe zum Herrn neu zu erwecken und zu pflegen hat. Es gibt Engelsgeister, die auf Erden diese Probe nicht bestanden, wenn sie auch nicht gänzlich scheiterten, die aber, gefangen von der Materie, nicht imstande waren, ihre übernommene Aufgabe zu erfüllen, weil sie die Fesseln der eingebildeten Weltfreuden, die ihnen vordem so fremd geblieben, als vermeintliche Süßigkeit kosteten und viel Geschmack daran fanden. Andererseits verfielen wieder andere in vollständiger Verkennung ihrer Aufgabe, in Abscheu gegen jene Weltfreuden, schlossen sich peinlich von ihnen aus, glaubten, dass Flucht vor diesem Treiben Überwindung sei und erreichten dadurch erst recht nicht ihr Ziel. Dann gibt es diejenigen Seelen, von denen Goethe sagt, zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Die eine will sich von der anderen trennen. Die eine hält in derber Liebeslust sich an die Welt mit klammernden Organen. Die andere hebt gewaltsam sich vom Dust zu den Gefilden hoher Ahnen. Hier kommt es nun ganz darauf an, welche Seele die Oberhand gewinnt. Je nachdem wird sich das Schicksal des Menschen gestalten. Wird er emporgehoben zu den Gefilden hoher Ahnen oder untergehen. Ich teile das alles mit, damit jeder sich prüfe, ob er sich auf verkehrter Bahn befindet oder Hoffnung hat, die übernommene Aufgabe auszuführen, die sein Tun und Lassen wie ein kleines Lichtlein erleuchtet, das wie ein Ahnen einer schönen Aufgabe in ihm ruht. Ja, dieses Ahnen macht sich wohl oft bemerkbar, aber die eigentliche Aufgabe wird verkannt. Selbsttäuschung erfasst den Menschen nur zu oft über das eigentliche Ziel. Er glaubt, eine richtige Idee, eine klare Vorstellung von der in ihm eingelegten Aufgabe zu haben, verwechselt dann sein eigenes Wünschen, das sich zum Wollen ausbildet, mit dem ursprünglichen Sollen, jagt dann Phantomen nach und verfehlt seinen Erdengang, der alles andere, nur keine Nachfolge Christi ist. Seht, so ist auch mein irdisches Leben für die Wahrheit dieser Worte ein klares Beispiel. Was sollte ich auf Erden? Nicht meiner eigenen Ausbildung und dem Streben nach Vollendung sollte ich ein Lehrer werden im Dienste des Herrn. Ich hatte gebeten, auf Erden Zeugnis abgeben zu können von der Lehre des Herrn, Liebe zu ihm zu erwecken und alle Mitmenschen zu ergreifen im innersten Herzen, dass sie sich zum Herrn und Meister des Weltalls bekennen. Das wollte und sollte ich. Eingeboren in kleine Verhältnisse, stand mir dennoch bald die Welt offen. Nicht ohne Grund wurde ich nach Russland geführt und lernte dort die niedrige, weltfreudige Gesinnung der Menschen kennen. Ich glaubte, durch meine Kunst auf die Gemüter einzuwirken, und es ist mir auch in vielen Dingen gelungen, aber selbst in meiner Kunst machte es mir mehr Vergnügen, die technischen Schwierigkeiten zu überwinden, deren Bewältigung stets viel Bewunderung hervorruft, als durch ein Spiel, in dem sich die Seele zeigt, auf die Gemüter einzuwirken. In Petersburg erhielt ich erst die rechte Richtlinie durch die Bekanntschaft mit den Büchern Swedenborgs und anderen. Namentlich durch meine Freundschaft mit meinem Kollegen Thieme wurde ich auf vieles aufmerksam gemacht, was ich ohne ihn nicht erfahren hätte. Aber dennoch überwog mein eigenes Wollen, das Sollen. Schon als Knabe geneigt, Aufmerksamkeit durch besonderes Können zu erwecken, zweifellos als Folge des in mir ruhenden, noch nicht zum Bewusstsein gelangten Sollens, schlug diese Neigung einen falschen Weg ein. Ich hatte große Vorliebe für die Taschenspielerei, für Magie. Da, wie auch deine Erfahrung lehrt, nun der Gegenpol stets bemüht ist, das Wollen über dem Sollen zu verwirren und abzulenken, so fand ich denn auch in Petersburg ganz außerordentliche Gelegenheit, meiner Sucht nachzugehen. Der Kauf der vielen Zauberapparate, die Freundschaft mit Schreinzer, diente nur dazu, meine Neigung zu stärken und das Ahnen von dem Einwirken sollen auf die Menschen auf falsche Bahn zu lenken. Ich ahnte, ich solle sammeln, was? Jedenfalls doch nur die Menschen guten Herzens, die ich belehren sollte. Ich aber sammelte Faustbücher, wurde wohl eine Autorität in der Faustliteratur, schrieb eine Menge Schriften und Bücher über dieses Thema und Verwandtes, aber sammelte nur die Bücher über die Faustliteratur, nicht Menschenseelen. Versteht ihr den Zusammenhang zwischen Sollen und falscher Ausführung dieses Sollens? Sucht in euch, ob ihr nicht Ähnliches getan habt und noch tut. Kehrt um, solange es noch Zeit ist. Ergründet, ob euer Sollen mit dem Wollen eurer Tagesarbeit auch im Einklang steht. Und scheut euch nicht, falsche Wege zu vermeiden, nötigenfalls umzukehren, neu zu beginnen. Denn die Kraft des Herrn wird euch stets beistehen, erkannte Fehler zu verbessern, euer Wollen in die Bahn des Sollens zu lenken.